Deutschlandfunk Nova. Update mit Ilka Knigge.
Was macht das hier mit euch?
Es handelt sich um eine Pandemie. Es handelt sich um ein Virus, das sich weltweit verbreitet. Und das wird es auch noch einige Wochen und Monate tun.
Unangenehme Reise in der Zeit, die wir eigentlich verdrängen wollen, oder? Lothar Wieler war das, damals Präsident des Robert-Koch-Instituts. Und diese Pressekonferenz, aus der der Ausschnitt kommt, ist ziemlich genau 4 Jahre her. Jetzt diskutieren wir gerade aber wieder über die Corona-Zeit und wie das Krisenmanagement so gelaufen ist. Auch das Krisenmanagement beim Robert-Koch-Institut. Wir klären hier gleich die Frage, wie die Pandemie gut aufgearbeitet werden kann. Außerdem fragen wir uns, die 35-Stunden-Woche, ist die was für uns alle? Viele von euch würden es feiern.
Also ich könnte mir für mein Arbeitsleben sehr gut vorstellen, die Zeit zu reduzieren.
Ich kann mir das auf jeden Fall vorstellen, weil man eben die Work-Life-Balance so ein bisschen besser halten kann.
Je weniger, desto besser. Und wenn man flexibel wählen kann, finde ich das sehr gut.
Lokführer bekommen sie nach der Einigung von Bahn und GDL ja ab dem Jahr 2029. Und vielleicht ist es ja wirklich das Zukunftsmodell, klären wir hier. Und wir gucken uns an, wie die Virtual Bundesliga diverser werden könnte. Das und mehr unsere Themen heute im Update-Podcast vom 27. März. Ich bin Ilka Knigge. Kommt gut durch euren Abend oder morgen, wann auch immer ihr uns hört.
Deutschlandfunk Nova.
Corona. Viele können das Wort ja echt gar nicht mehr hören. Heute, 4 Jahre, nachdem es erst so richtig losging. Aber die Pandemie, die ist gerade wieder sehr aktuell. Denn es wird gerade diskutiert, wie das Krisenmanagement in der Zeit aufgearbeitet werden kann. Ihr habt es mitbekommen, Protokolle des Robert-Koch-Instituts aus der Corona-Zeit sind diese Woche veröffentlicht worden, weil das Magazin Multipolar geklagt hatte. Ein Magazin, das selbst ziemlich in der Kritik steht. Jetzt haben Politiker wie Finanzminister Lindner oder auch Wirtschaftsminister Habeck darauf reagiert und gesagt, lasst uns die Pandemie ordentlich aufarbeiten. Aber wie geht das am besten? Lassen wir uns einordnen und einschätzen von Katrin Kühn aus unserer Wissenschaftsredaktion. Katrin, bleiben wir mal kurz bei den Protokollen. Über die wird ja immer mehr bekannt. Welche Punkte bestimmen da gerade diese Diskussion?
Also eigentlich geht es da um Punkte, die wir schon gut kennen. Wer hat wann was entschieden? Hatten da vielleicht Einzelne zu viel Macht? Dann Masken? Waren die Regeln vielleicht zu rigide? Und auch die Folgen von Maßnahmen, wurden die nicht genug berücksichtigt? Das ist jetzt alles nicht neu. Und ich finde, wenn man sich das jetzt anschaut, dann verläuft auch die Diskussion, zumindest über die Protokolle selbst und die Vorwürfe da, jetzt auch nicht so neu.
Inwiefern nicht neu?
Naja, wir wissen ja inzwischen einfach viel besser, welche Maßnahmen welche Folgen hatten. Da gibt es ja auch viel Wissen und Analyse inzwischen. Und das wird jetzt einfach, ich würde sagen, fast nochmal neu ausgetauscht. Und dann habe ich eher das Gefühl dem Team, dass die RKI-Files, also diese Protokolle aus den Krisensitzungen im Robert-Koch-Institut freigeklagt hat, dem geht es darum, Recht zu haben und Schuld zuzuweisen. Also wenn sich zum Beispiel daran abgearbeitet wird, wer die Anweisung gab, dass die Risikobewertung beim Coronavirus im April 2020 auf hoch gestuft wurde, weil der Name in dem veröffentlichten Dokument geschwärzt war. Wo wir jetzt inzwischen wissen, das war wohl der RKI-Vizechef. Und das hat er in einer Lage gemacht, wo klar war, es ist wichtig, die Virusausbreitung zu stoppen, bevor es sich schon in der Bevölkerung verankert hat. Und darüber brauchen wir echt gar nicht diskutieren, dass wir da erstmal auf die Stopptaste drücken mussten. Dazu gab es auch damals schon Wissen, das klar gemacht hat, wenn man die zu spät drückt, dann ist es eben auch zu spät.
Aber bei manchen Stellen, da kann man ja auch heute sagen, hinterher ist man immer schlauer, zum Beispiel beim Thema Schulschließungen und wie sinnvoll die waren. Das heißt, die Herausforderung bei einer Aufarbeitung ist vermutlich, dass man immer beachten muss, was wussten wir zu welchem Zeitpunkt und was wussten wir nicht, oder?
Genau. In der Wissenschaft heißt das, wir verfallen dem Rückschau-Bias, also bewerten etwas auf Basis dessen, was wir heute wissen. Das ist auch was, wo Historiker sagen, einer der großen Fehler, wenn man etwas aufarbeiten will, muss man sich in die damalige Situation reinversetzen und dann eben differenzieren. Wo gab es Themen, wo bekanntes Wissen tatsächlich nicht angemessen berücksichtigt wurde, bestimmten Leuten nicht zugehört wurde und wo war eben vieles auch einfach noch gar nicht klar. Und sich das eben anzuschauen für die verschiedenen Stufen der Pandemie auch, denn dass es ganz am Anfang in der großen Aufregung auch eine andere Lage war als ein Jahr später, wo es ja dann auch schon Impfstoffe gab, das ist ja auch klar.
Dann ist natürlich auch die Frage, in welcher Form soll diese Aufarbeitung jetzt passieren? Die FDP, die fordert ja eine Enquete-Kommission im Bundestag einzusetzen. Die besteht in der Regel aus Abgeordneten und Fachleuten aus der Wissenschaft. Wie ist da deine Einschätzung? Ist das ein guter Weg?
Also auf keinen Fall, würde ich sagen, kann es so weiterlaufen wie jetzt. Also jeder trägt da so seinen Teil bei, überspitzt, je nach Zeit und Antrieb auch, inklusive dann feiner Social-Media-Debatte. Sondern das sollte schon eine Instanz sein, die offiziell beauftragt wird, finde ich. Und die nach Regeln arbeiten sollen, die klar sind. Also auch zu schauen, wie war zu welchem Zeitpunkt die Lage, was war das Wissen und was wurde daraus gemacht. Dann lässt sich nämlich auch besser bewerten, was da entschieden wurde. Also zum Beispiel könnte man dann sagen, die späteren Schulschließungen, wie sieht's da aus? Oder warum man nicht Impftermine zugeteilt hat an alle? Oder die Frage, wo gab es eigentlich die größten Impflücken? Dazu gab es teils nur unter der Hand tatsächlich Informationen. Mir fällt da das Beispiel Dortmund ein. Die hatten nach solchen Informationen im September 2021 in deren Nordstadt, also ein schlechter gestelltes Viertel, da hatten die eine Impfquote von nur 20% und das war viel, viel weniger als in besser gestellten Teilen der Stadt. Und wäre man da von Anfang an stärker reingegangen, dann hätte das geholfen, dass weniger Menschen schwer krank werden und das hätte dann zur Entlastung der Ärzte und Krankenhäuser beitragen können und so auch eine bessere Lage geschaffen, um Schulen eben nicht zu schließen. Und sowas könnte man sich da eben anschauen.
Aber am Ende haben die RKI-Protokolle ja jetzt sowas angestoßen, also dass jetzt nochmal diskutiert wird.
Ja, genau. Und da sage ich, das ist auch gut so.
Sagt Katrin Kühn aus unserer Wissenschaftsredaktion. Wir haben darüber gesprochen, wie das Krisenmanagement in der Corona-Zeit gut aufgearbeitet werden kann.
Deutschlandfunk Nova. Update.
35 Stunden arbeiten bei vollem Lohnausgleich. Das können Lokführer machen. Ab 2029, ihr habt es mitbekommen, GDL und Deutsche Bahn haben sich geeinigt in ihrem Tarifkonflikt. Und GDL-Chef Wieselski hat es geschafft, so in etwa seine Maximalforderung durchzukriegen. Bei Bedarf 3 Stunden weniger Arbeit. Ist das vielleicht das Tarifmodell der Zukunft? Und kommt jetzt die 35-Stunden-Woche für alle? Deutschlandfunk Nova-Reporter Matthias von Lieben hat heute auch nicht gestreikt, sondern ist diesen Fragen für und mit euch nachgegangen.
Jetzt gemacht, auf die Lok, die Zylinder voll Dampf. Denn Klaus Wieselski scheut nie einen Kampf.
Wir haben keinen Misserfolg, sondern Erfolg, fast auf der ganzen Linie.
Natürlich hat er ein Denkmal gesetzt, weil er immerhin 3 Stunden kollektive Arbeitszeitverkürzung durchgesetzt hat.
Mach's wie Klaus Wieselski und kämpfe die nicht.
Moment mal, jetzt lässt sich Klaus Wieselski gerade für das Tarifergebnis feiern. Und ganz Deutschland diskutiert über die 35-Stunden-Woche. Aber wollen das denn überhaupt auch alle?
Also ich könnte mir für mein Arbeitsleben sehr gut vorstellen, die Zeit zu reduzieren.
Ich kann mir das auf jeden Fall vorstellen, weil man eben die Work-Life-Balance so ein bisschen besser halten kann.
Je weniger, desto besser. Und wenn man flexibel wählen kann, finde ich das sehr gut.
Man merkt ja, dass die jüngere Generation einfach jetzt sehr dafür einsteht, auch mehr auf mentale und physische Gesundheit zu achten und die Arbeitszeit zu reduzieren. Um mehr Zeit fürs Leben zu haben, finde ich auf jeden Fall einen guten Schritt.
Immerhin geben auch in repräsentativen Umfragen rund 80% der deutschen Beschäftigten an, ich will meine Arbeitszeit reduzieren. Ist es dann nur noch eine Frage der Zeit, bis die 35-Stunden-Woche für uns alle der neue Standard ist?
Eigentlich würde ich sagen, das wäre zu erwarten.
Das ist Philipp Frey. Er forscht am Karlsruher Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse zur Zukunft der Arbeit.
Wir haben ja gestartet Mitte des 19. Jahrhunderts mit einer Arbeitswoche von über 80 Stunden. Dann kam der 8-Stunden-Tag, dann hatten wir eine 48-Stunden-Woche, dann kam die 5-Tage-Woche, dann kam die 35-Stunden-Woche im Metall- und Elektrobereich und so weiter. Also da gibt es dann immer Branchen, die vorangehen. Ja, aber grundsätzlich würde ich sagen, kürzere Arbeitszeiten sind aus meiner Sicht in fast jedem Arbeitskontext möglich.
Zwar nicht überall und auch nicht ohne dafür mehr Personal einstellen zu müssen. In der Pflege zum Beispiel, sagt Frey, da braucht es einfach Pflegekräfte vor Ort für die Pflegebedürftigen. Hinzu kommt, im Gegensatz zur Bahn oder generell zum Verkehrsbereich, tun sich Gewerkschaften in der Pflege traditionell schwer, etwas zu bewegen. In vielen Branchen würde es aber oft schon ausreichen, die Arbeitsprozesse zu verbessern, meint Philipp Frey.
Sehr viele Menschen verbringen sehr viel Zeit in Meetings. Oft wird sich gar nicht überlegt, was ist das konkrete Ziel, wie viel Zeit braucht man wirklich zur Erreichung dieses Ziels, wer muss auch wirklich dabei sein. Ja? Stattdessen wird einfach breit eingeladen und dann hockt man halt ewig in Meetings und erreicht nichts.
Die Anzahl der Meetings halbieren, die der Teilnehmenden reduzieren. In einer Feldstudie in Großbritannien hatten Betriebe allein damit schon großen Erfolg. Die Mitarbeitenden waren deutlich produktiver, motivierter, weniger gestresst und seltener krank. Wäre da nicht ein anderes Problem, dass ein Kollege vom RBB heute Morgen im Interview mit Marcel Fratscher, dem Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, angesprochen hat?
Wir stehen allerdings auch, Herr Fratscher, vor einer großen Verrentungswelle. Die Politik diskutiert obendrein darüber, Zuwanderung stark zu begrenzen. Wir werden also wohl eher weniger, auch und gerade am Arbeitsmarkt. Sind diese Debatten nicht realitätsfremd?
Berechtigte Frage. Denn für viele Branchen gilt, es gibt einen Fachkräftemangel. Die Babyboomer gehen in Rente und die Sozialsysteme geraten unter Druck. Auch bei der Deutschen Bahn fehlen ja hunderte Lokführer, sagt auch Hagen Lesch vom Institut der Deutschen Wirtschaft.
Weselski kann nun mal keine Lokführer vom Himmel regnen lassen.
Es stimmt, dass wir Fachkräfte verlieren werden.
Das ist jetzt Marcel Fratscher.
Es wird immer so dargestellt, als sei das ein Verteilungskampf. Wer sitzt am längeren Hebel, die Beschäftigten oder der Arbeitgeber? Und wir müssen realisieren, beide haben das gleiche Interesse. Und Arbeitszeitverkürzung, mehr Flexibilität kann durchaus auch im Sinne der Unternehmen sein. Deshalb sehe ich das relativ entspannt.
Und das ist wahrscheinlich der springende Punkt. Mehr Flexibilität und nicht kollektiv für alle die Arbeitszeit reduzieren. Darauf können sich auch viele Ökonomen einigen. Wer mehr arbeiten will, zum Beispiel um einen fetten Hauskredit abzubezahlen, der kann auch mehr arbeiten. Wer mehr Zeit mit seinen Kindern verbringen will, mehr Sport treiben und häufiger Freunde treffen will, der kann aber jederzeit reduzieren. Angepasst an den individuellen Lebensstil, was Arbeitsplätze auch wieder attraktiver machen würde.
Ist die 35-Stunden-Woche was für uns alle? Matthias von Lieben hat's herausgefunden.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Forschen und Studierenden was beibringen. Das ist für manche Menschen ein Traum. Die Arbeitsbedingungen an deutschen Unis und Forschungseinrichtungen sind allerdings nicht so traumhaft. Egal wie gut sie sind, die meisten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die hangeln sich so von Zeitvertrag zu Zeitvertrag und das hängt daran, wie in Deutschland Forschung und Lehre finanziert werden, aber auch an dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Schönes, kompliziertes Wort. An dem gibt es seit Jahren heftige Kritik. Heute hat in Berlin das Bundeskabinett eine neue Fassung des Gesetzes beschlossen. Wie die aussieht, und warum es auch an der Neufassung Kritik gibt, das hat sich Anne Breger aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten angesehen. Anne, was soll die neue Fassung des Gesetzes bewirken?
Also die soll helfen, dass Menschen ihre Karriere in der Wissenschaft besser planen können. Bislang kann es halt passieren, dass Menschen erst heute erfahren, dass ihr Vertrag dann ab morgen auch doch wirklich noch verlängert wird. Und Arbeitsverträge gehen dann teilweise auch nur ein halbes Jahr oder ein Jahr und dann hat man den gleichen Spaß wieder, ohne dass klar ist, ob man jemals eine Chance auf eine Festanstellung bekommt. Und für solche Befristungen soll es in Zukunft strengere Regeln geben, damit es eben mehr Planbarkeit gibt. Und das soll dann eben auch helfen, dass Leute zum Beispiel Familie und Beruf besser miteinander vereinbaren können.
Was soll sich für Menschen mit befristeten Arbeitsverträgen jetzt ändern?
Das kommt, ich sag mal, auf die Karrierestufe an. Also studentische Hilfsjobs, die sollen in Zukunft laut diesem neuen Gesetzentwurf mindestens ein Jahr laufen. Und wenn es mit dem Studieren länger dauert, warum auch immer, dann sollen solche Jobs im Sommer bis zu 8 Jahre lang möglich sein. Bisher waren das 6. Und wenn jemand nach dem Studium eine Doktorarbeit anfängt, dann soll der erste Arbeitsvertrag für die Promotion, für die DIS, für die Doktorarbeit mindestens 3 Jahre lang gehen. Wenn man dann einen Doktortitel hat und weiterforschen will, also in der Postdoc-Phase, da soll man einen Vertrag bekommen, der mindestens 2 Jahre geht, aber maximal 4 Jahre, was kürzer ist als bislang. Nur in Ausnahmefällen soll es dann nochmal 2 Jahre obendrauf geben, aber nur dann, wenn die Uni oder die Forschungseinrichtung nach den 6 Jahren als Postdoc dann eine Festanstellung garantiert.
Okay, Anne, das klingt immer noch recht kompliziert. Lass uns die wichtigste Frage klären. Ist diese Neuregelung eine Verbesserung zum aktuellen Zustand?
Also bei Studierenden und während der Doktorarbeit vielleicht, also da melden sich Gewerkschaften und Betriebsräte und Studierendenvertretungen zu Wort, die finden diese geplanten Mindestvertragslaufzeiten positiv. Aber es gibt Kritik vor allem daran, dass es mit Doktortitel, also in der Postdoc-Phase, dass es da jetzt nur noch maximal 4 Jahre weitergehen soll mit Forschen und Lehren, anstatt bislang 6 Jahren. Daran gibt es deutlich Kritik. Unter anderem kommt da eben auch das Argument, dass es diese zusätzliche stärkere Befristung jetzt nicht wirklich attraktiver für Studierende oder für Fachkräfte macht, in der Wissenschaft zu bleiben oder in die Wissenschaft zu gehen.
Ja, was stellen sich die Vertreterinnen und Vertreter von den Gewerkschaften und Betriebsräten denn stattdessen vor?
Also ganz allgemein fordern sie, dass Wissenschaft wie andere Branchen auch behandelt werden soll, also dass Gewerkschaften und Arbeitgeber, also wie zum Beispiel Hochschulen oder Forschungseinrichtungen, die Chance bekommen sollen, gemeinsam für Angestellte Verbesserungen auszuhandeln, also in Tarifverhandlungen sozusagen, was bislang nicht so richtig geht. Und konkret für die Postdocs wird gefordert, dass Menschen nach einer Promotion, also dann, wenn sie ihren Doktortitel haben, direkt unbefristet beschäftigt werden oder dass es zumindest ab dem Zeitpunkt dann eine verbindliche Zusage geben soll, wenn du jetzt in den nächsten Jahren die und die Kriterien erfüllst, dann kriegst du eine feste Stelle.
Der neue Text für dieses überarbeitete Gesetz, der kommt ja aus dem Bundesforschungsministerium. Was sagt das denn jetzt dazu?
Also das Bundesforschungsministerium unter der Leitung von Bettina Stark-Watzinger von der FDP, das findet Befristungen an sich sinnvoll, mit der Begründung, dass so junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nachrücken können und es eine gewisse Fluktuation im Forschungsbetrieb gibt. Wenn man sich da jetzt allerdings die Zahlen vom Ministerium selbst anschaut, dann könnte man schon sagen, dass da an deutschen staatlichen Hochschulen viel Raum für Fluktuation ist, nämlich laut den Zahlen vom Bundesministerium selbst sind fast 80% der Beschäftigten in der Wissenschaft und in der Kunst an den Hochschulen auf einem befristeten Job.
Wie geht's denn mit dem Gesetz jetzt weiter?
Das kommt jetzt in den Bundestag. Da wird der Entwurf dann auch debattiert und da besteht durchaus auch nochmal die Chance, dass Forschende und Hochschulen und Gewerkschaften ihre Argumente einbringen und vielleicht dann auch noch Veränderungen bewirken. Das alles dauert aber noch mindestens mehrere Wochen.
Das heißt, ab wann ändert sich denn frühestens was für all die Forschenden an Unis und an Forschungseinrichtungen mit befristeten Arbeitsverträgen?
Also die Änderung an dem Gesetz tritt erst mit einem halben Jahr Verzögerung in Kraft, nachdem es endgültig beschlossen worden ist. Dauert also noch ein bisschen. Und es ist so, Verträge von Doktorandinnen oder von Postdocs, die jetzt schon laufen, die sollen von diesen Neuregelungen des veränderten Gesetzes unberührt bleiben. Die sollen so bleiben, wie sie sind.
Das Bundeskabinett schickt ein überarbeitetes Gesetz Richtung Bundestag. Es soll die Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft verbessern. Es gibt aber Zweifel, ob das so gelingt. Die Infos hatte Anne Preger. Danke dir.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Der SC Paderborn ist deutscher Meister in der Virtual Bundesliga. Dort stellen die Fußballteams der ersten und zweiten Herren-Bundesliga E-Sport-Teams, die gegeneinander FIFA zocken. Congrats an die SpielerInnen von Paderborn. Wobei, gendern ist an der Stelle eigentlich gar nicht notwendig, denn obwohl die Liga nicht geschlechtergetrennt ist, beim Finalturnier diese Woche, da hat man Spielerinnen vergeblich gesucht. Und auch im Rest der Liga, da muss man schon mal so ein bisschen die Lupe ansetzen, um die wenigen nicht männlichen Spielenden zu finden. Bei einem Team fällt es ein bisschen leichter, dem VfL Osnabrück. Der geht nämlich einen eigenen Weg. Justus Wolters aus dem Deutschlandfunk Nova Team. Was macht der VfL anders als die anderen Teams?
Ja, Osnabrück hat sich für die Kaderplanung vorgenommen, ausschließlich auf weibliche und non-binäre Spielende zu setzen. Und aktuell besteht das Team aus 3 Frauen. Das sind fast genauso viele Frauen, wie in den Kadern der anderen 34 Teams zusammenzufinden sind.
Lass uns mal auf so ein beliebtes Argument gucken. Ist der Leistungsunterschied zwischen Frauen und Männern denn so groß, dass dieses Ungleichgewicht irgendwie gerechtfertigt ist?
Im Moment, muss man dazu sagen, scheint es noch ein bisschen so. Also der VfL hat in der jetzt abgelaufenen Saison nicht ein Spiel gewinnen können und sich echt ein paar richtige Klatschen abgeholt. Aber das war auch nicht anders zu erwarten, hat mir Josie erzählt. Die ist eine der 3 Spielerinnen vom VfL. Die Männer, gegen die sie spielt, werden teilweise seit vielen, vielen Jahren professionell gefördert. Bei Josies Team hat das jetzt erst angefangen und es braucht halt auch Zeit, bis diese Förderung auch wirken kann.
Wir haben einen Ernährungscoach, wir haben einen Fitnesstrainer, wir haben auch taktisches, inhaltliches Coaching. Wir haben Sportpsychologen an der Hand, mit dem wir reden können. Also wir haben wirklich so das ganze Paket. Und wenn man so etwas hat, glaube ich, dann sind die Unterschiede auch nicht mehr so hoch.
Genau, also so können diese Leistungsunterschiede nach und nach auch angeglichen werden. Das Problem bleibt aber weiter, an so eine Förderung kommen einfach richtig wenige Frauen überhaupt dran.
Müsste es da nicht andere Ansätze geben, um jetzt die Virtual Bundesliga diverser zu machen?
Das wird in der Szene sehr kontrovers diskutiert. Ein Punkt ist, dass eher wenige Frauen sich für diese Sparte des Gamings wohl interessieren. Mhm. Also in vielen anderen E-Sport-Bereichen. Da wird das Geschlechterverhältnis immer ausgeglichener. Aber speziell diese Verbindung hier zwischen Fußball und Zocken zieht anscheinend nicht so viele Frauen an. Josie sticht da schon ein bisschen raus. Sie spielt auch selbst Fußball auf dem Platz. Aber sie müsste in der Virtual Bundesliga eigentlich keine Ausnahme bleiben. Denn vielleicht könnte mehr Sichtbarkeit in der Virtual Bundesliga auch dabei helfen, mehr nicht-männliche Personen für den E-Sport zu begeistern. Und Josie bringt deshalb die Idee einer Quote ins Spiel.
Das ist jetzt eine sehr umstrittene Meinung, aber ich wäre der Meinung, da halt noch so wenig Mädchen gefördert werden, dass man irgendwie eine Regelung einführt, dass jede Mannschaft im Kader, es gibt ja 5 Kaderplätze, eine weibliche Person haben muss.
Und diese Person, die müsste gar nicht zwangsläufig unbedingt spielen, sondern hätte erstmal die Funktion von so einer Ersatzspielerin. Aber die Erfahrung, die Förderung, die dann auf einen Schlag sehr viele Spielerinnen bekommen würden, würde sehr wahrscheinlich dazu führen, dass das Leistungslevel der Spielerinnen auch deutlich ansteigen würde.
Ich kann mir aber schon auch vorstellen, dass so eine Idee wahrscheinlich nicht so gut ankommt in der Szene. Wie heftig erleben das denn gerade die Spielerinnen des VfL?
Ja, also die sind insgesamt da leider schon ziemlich krass von betroffen.
So. In den Streams steht dann so, ja, die sind doch so schlecht, ich kann das eh besser. Oder, ja, warum hat man überhaupt so eine Mannschaft aufgestellt? War doch klar, dass das so schlecht ist und so. Also wir kriegen halt wirklich sehr viel Gegenwind. Da meinen halt auch manche Personen, die könnten es dann besser. Aber ich sag, ich bin jetzt mal wirklich sehr, sehr ehrlich. Wenn diese Personen an unserer Stelle VBL spielen würden, wird das maximal so aussehen, wie wir das spielen. Weil die Leute unterschätzen halt echt, wie hoch das Niveau da ist. Die unterschätzen das einfach komplett.
Und da geht es natürlich seltenst bei diesen Hate-Kommentaren tatsächlich um die Leistung der Spielerin, sondern vielmehr um sexistische Hintergründe. Und Josie sagt, dass sie jetzt einfach versuchen, diesen Hate für sich als Ansporn zu nehmen und im Umgang damit dann versuchen, auch stärker zu werden.
Der VfL Osnabrück setzt in der Virtual Bundesliga auf ein rein nicht-männliches Team. Trotz einer sportlich eher überschaubaren Saison will der Verein aber weiter an diesem Weg festhalten und in der nächsten Saison dann die ersten 3 Punkte einsammeln. Justus Wolters hatte alle Infos. Danke dir.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es gibt noch Haare von Ludwig van Beethoven. Haltet euch fest, der ist gestorben 1827, also vor fast 200 Jahren. Aber wir kennen noch heute Beethovens DNA, weil es eben diese Haarproben von ihm gibt. Und mit diesen Beethoven-Genen, da hat ein internationales Forschungsteam jetzt eine spannende Studie gemacht. Die Forschenden, die wollten nämlich wissen, was sagen eigentlich Beethovens Gene darüber aus, wie musikalisch er war? Also war sein musikalisches Genie irgendwie schon in seinen Genen versteckt? Überraschendes Ergebnis, laut seinen Genen war Beethoven gar nicht so ein super musikalisches Genie. Was bestimmt aber, wie musikalisch wir sind? Das kann ich jetzt besprechen mit Miriam Mosing, einer der Autorinnen der Studie. Frau Mosing, Sie konnten in dieser Untersuchung nicht belegen, dass in Beethovens Genen eine besondere Musikalität verankert ist. Wie kann das denn sein? Weil der war ja schon ein Ausnahmekomponist.
Ja, ganz genau. Also dieses Ergebnis erscheint auf den ersten Blick etwas überraschend. Es zeigt uns aber eigentlich nur die Grenzen unserer Fähigkeiten auf, für ein Individuum genetische Vorhersagen zu treffen. Mhm. Und das ist natürlich besonders schwierig, wenn es sich um komplexe Eigenschaften wie Musikalität handelt.
Sie schlussfolgern in Ihrer Studie ja auch, dass Beethovens Musikalität wahrscheinlich so eine Mischung ist. Also einerseits eben aus genetischen Faktoren, die aber wahrscheinlich nicht auf diesen Genvarianten liegen, die Sie getestet haben. Das waren ja 69 Genvarianten. Andererseits aber auch aus weiteren Faktoren. Deswegen lassen Sie uns da mal drauf schauen. Was bestimmt denn sonst noch unsere Musikalität? Ich vermute mal, wie wir aufwachsen, unser Umfeld.
Genau, inzwischen weiß man, dass es eben beides ist, dass es eben die Gene und unsere Umwelt sind und dass es ein sehr komplexes Zusammenspiel ist zwischen den Genen und der Umwelt. Also früher wurde ja immer gedacht, es ist Nature oder Nurture, also Umwelt oder Gene. Mhm. Aber was wir inzwischen wissen, ist, dass es wirklich ein Zusammenspiel ist und dass es zum Beispiel so ist, dass ja häufig Menschen, die jetzt sehr musikalisch sind, dann eben sowohl ihre Gene, also ihre musikalischen Gene an ihre Kinder vererben, aber eben ja auch schon ein Umfeld für sich selber geschaffen haben, was musikalisch ist, in das diese Kinder dann hineingeboren werden. Mhm. Das heißt, es ist halt extrem vernetzt und um dieses Zusammenspiel zwischen Musikalität, zwischen Umwelt und unseren Genen besser zu verstehen, müssen wir halt eben auch erstmal verstehen, was machen die Gene jetzt genau.
Mhm. Wie weit ist denn die Forschung da ganz generell in dem Gebiet? Also könnte man sich vorstellen, dass es irgendwann einen Gentest gibt, der sagt, diese Person ist sehr musikalisch, nicht so musikalisch?
Nein, ich glaube, was wir mit unserer Studie eben zeigen wollten, ist, dass man skeptisch sein sollte, wenn jemand behauptet, man könnte mit einem Gentest zuverlässig bestimmen, ob ein Kind musikalisch ist oder auf einem anderen Gebiet besonders begabt ist. Aber mit besseren und größeren genomweiten Assoziationsstudien können wir in der Zukunft natürlich etwas bessere Voraussagungen machen. Also die werden sicherlich besser werden. Aber diese Grenzen, die wir eben aufzeigen, bleiben bestehen. Und es ist eben wichtig, nicht zu vergessen, dass alle komplexen Eigenschaften von Menschen durch dieses sehr komplexe Zusammenspiel zwischen Gen und Umwelt geformt werden.
Miriam Mosing hat an Beethovens Haaren geforscht und sich zusammen mit KollegInnen gefragt, wie musikalisch war denn der gute Mann, wenn man auf die Gene schaut? Und die Antwort war: gar nicht so musikalisch, was das angeht. Es spielen eben auch noch andere Faktoren eine Rolle. Danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.